nichts. Ich wusste gar nicht, dass du so gelenkig bist. Ich auch nicht. Ruf den Rettungsdienst. Und damit, ja, wir hauen uns hier heute gerade die Flachwitze um die Ohren und versuchen nicht zu lachen, aber ich kann es einfach nicht, weil du kriegst mich mit vielen, vielen Blödsinnsachen sofort, Mike, ja.
Ja, was steht auf dem Grabstein vom Hypochonder?
Keine Ahnung.
Habe ich doch gesagt.
Oh, nein.
Okay. Oh, hallo, ihr Lieben. Da sind wir wieder.
Wow. Ist oh Gott, wir müssen aufhören. Folge. Hör auf jetzt damit.
Warum denn? Wir kriegen so viel.
Aber ich bin froh mit dir auf jeden Fall. Wenn ihr mal Flachwitze habt, ja, dann haut die mal in die Kommentare. Ich würde mal gerne wissen, was bei euch alles so draußen ist. Aber hey, das Lieblingsgemüse vom Retter, das kennen wir schon, ja. Rettich, also bitte.
Ist, ja, man kennt den. Das ist der genau.
Ist mittlerweile schon echt alt, ne, und so weiter. Aber heute soll es um Gefahren gehen. Gefahren im Haushalt, die hatten wir noch gar nicht. Also ich habe wirklich alle Folgen durchgeguckt. Wir hatten nichts mit Gefahren im Haushalt. Also was kann dir blühen? Ja?
Was dir blühen kann, darüber hast du letzte Woche berichtet. Und ich finde, das der passende Einstieg.
Was, die Pfanne auf dem Kopf, weil ich wieder geärgert habe zu Hause?
Ja.
Regelmäßig.
Ach, deswegen hast du so eine Großbestellung mal an Pfannen.
Ja, deswegen bin ich aus rotem Gesicht.
Wow. Okay, ihr müsst sehen, sein Gesicht ist sehr flach geworden, Nase nicht mehr vorhanden. Lord Voldemort, bist du es?
Ja, ich bin es. Harry Potter! Wir sollten jetzt aber ernst werden. Es geht natürlich nicht nur um Gefahren. Wir haben auch wieder ganz viele Fragen, Geschichten von euch und natürlich auch einen kleinen Leak, der entstanden ist in den letzten Tagen, wo wir aus Versehen das mitgeleakt haben. Hupsi pupsi, aber naja, lass uns mal darüber reden. Ja, hört einfach rein, ihr hört's gleich.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Es geht heute auf jeden Fall um Gefahren im Haushalt. Das haben wir ja gerade schon gesagt. Und zwar Strom, Wasser, Feuer, Rauch, Mike. Und Luftfeuchtigkeit.
Wird der nicht langweilig langsam?
Ja, ich finde den immer noch gut, ja. Ah, okay. Also darauf wollen wir eingehen, aber unter anderem auch auf das, was so in den letzten Tagen passiert ist. Und Mike, ganz spannende Geschichte. die SAAs 2025 der sechs Länder wurden wohl aus Versehen veröffentlicht. Ich dachte immer nur, das passiert mit irgendwelchen Apple-Neuigkeiten oder was bei Samsung existiert. Aber nein, auch die Rettungsdienstwelt in Deutschland ist davon gefährdet, dass es Leaker gibt tatsächlich.
Spannend eigentlich, ne? Also ja, auf einmal war das Ding draußen. Ich dachte, ja, mein Gott, da sind sie, yippie-yay. Da war ich aber schon im Datum doch dezent irritiert, weil eigentlich ist wirklich so ein straighter, regelmäßiger Rhythmus drin. Da dachte ich, aber ja, passt schon.
Ja, es passte eigentlich schon, weil es hieß ja einfach nur in den letzten Standardarbeitsanweisungen, kommt im Juli 2025 raus. Klang erstmal sehr sinnvoll. Ne? Wir waren, glaube ich, am 27. oder sowas, alle auf der Wache oder 26. und auf einmal tauchten auf WhatsApp und überall wurde ich mit PDFs bewombt. Auf Instagram haben mir alle das geschickt, per E-Mail haben mir etliche, auch offizielle teilweise, diese SAAs geschickt und ich dachte so, naja, guckst du mal kurz im Internet, wo es die dann original auch zu finden gibt. Da stand dann irgendwo auf einer Webseite, sind noch nicht da und dann guckst du in die erste App, ja, da ist auch schon alles neu, ja, klasse. Ja, und schwupps, sagst du all deinen Kollegen, cool, Leute, lass uns das mal durchgehen, ich arbeite schon alles durch, fang schon an, bestell mir schon auf Amazon in Anführungsstrichen so eine Druckversion, also pack das irgendwo hoch, um dann die nächsten Tage zu erfahren per E-Mail, das sollte noch gar nicht da sein und ist auch noch gar nicht freigegeben.
Ups.
Oh. Ja, was tut man jetzt nur? Denn viele Rettungsdienstleiter, zum Beispiel auch in Brandenburg, haben das Ding schon vollkommen veröffentlicht und es ging auch immer weiter mit Mecklenburg-Vorpommern. Also, das ist schon kritisch, ne? Wenn jetzt einige das Ding schon in der Hand haben und ja. Denn die Gesundheitsministerien sagen so, wir haben das noch gar nicht verifiziert. Und das finde ich jetzt mal ganz spannend. Also da setzen sich ja ganz, ganz viele intelligente Menschen zusammen und basteln da an so einer SAA 163 Seiten. Ne? Die Leerseite hinten, die, na gut, 162. Hauen da ein Vorwort raus. Eigentlich ist alles ja irgendwo, zumindest sagen sie es am Anfang, fundiert, aus Quellen DBRD, S3-Leitlinie und so, alles gemacht, aber trotzdem, ja, obwohl man sich schon zusammengeschlossen hat in so einer Sechs-Länder-Gemeinschaft, muss jeder das nochmal verifizieren. Verstehe ich nicht. Ne? Verstehe ich einfach nicht.
Ja.
Ne? Also, jetzt, ja. Also wir gucken jetzt trotzdem mal ganz kurz drauf. Also wer die schon hat, kann ja mal mit in den Balkon. Also es heißt ja jetzt zum Beispiel auch, der Notfallsanitäter darf eine Risikonutzenabwägung treffen. Das ist schon mal spannend, heißt nicht immer nur Kontraindikation, sondern wir dürfen jetzt auch mal ein bisschen entscheiden, ob das vielleicht doch notwendig ist, auch wenn das eine Kontraindikation sein könnte. Und wir dürfen tatsächlich entscheiden, laut SAA, jetzt hat man den heiligen Segen der SAAs, was eigentlich schon im Notfallsanitätergesetz steht, dass man einen Notarzt nachfordern oder abbestellen darf. Ja, da darfst du mit entscheiden, Mike.
Ich darf mitentscheiden, das ist auch ganz großartig.
Du darfst mitdenken als Fachkraft.
Ja.
Ja. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, willkommen im Föderalismus-Schlaraffenland. Das ist eigentlich so. 6 Bundesländer basteln an einem Regelwerk und die üblichen 10, ja, die machen ganz froh und munter weiter ihr Ding und kochen ihr Süppchen. So ein bundeseinheitlicher Nenner. Aber ansonsten haben wir einen Flickenteppich aus 16 verschiedenen Rezeptbüchern. Denn, und das kommt das nächste, jetzt schicken mir einige sogar schon neue SAAs aus ihrem eigenen Bundesland oder sogar ihrer Stadt, wo die sagen, nee, Freunde, also ist mir ja egal, was ihr da mit den 6 Ländern macht. Wir machen nochmal was ganz Eigenes.
Aber spannenderweise sind die SAAs dann wiederum, die jetzt von den Städten oder einzelnen Landkreisen kommen, also eigentlich rein topografisch, geografisch, Inhalt dieser 6 Länder-SAAs. Das finde ich ja auch spannend.
Ja.
Dass die so, bupp, hier machen wir was für 6 Bundesländer. Warum auch immer 6 Bundesländer und nicht 16? Wir haben doch 16. Ich habe immer ich habe aufgepasst.
Mallorca haben wir jetzt nicht abgezogen.
Ja, genau. Und innerhalb dieser 6 Länder gibt es wiederum nochmal so quasi unterstaffelt, nochmal differenzierte SAAs und BPRs.
Ja, das war ja genau.
Genau, und das ist halt beeindruckend. Du hast es genauso formuliert, Föderalismus and its best.
Ja.
Schlaraffenland gefällt mir auch. Und
wie ich das schon auf LinkedIn geschrieben habe, in Mecklenburg-Vorpommern, da würzen wir mit Paracetamol im Saarland, da nimmt man so ein bisschen mehr Risiko, es ist halt Geschmackssache, so Metamizol, ne? Mal gucken, wie es schmeckt. Ja, jeder schmeckt ja ein bisschen anders, je nach Bundesland.
Ja.
Es ist grausam, ne? Die Medizin ist ja bekanntlich keine Naturwissenschaft, sondern einfach nur eine regionale Kochkunst quasi. Also sorry, aber es ist einfach so.
Ne? Netter Vergleich.
Also ich finde es echt spannend und das Notfallsanitätergesetz ist bundeseinheitlich, also damit müssen wir doch endlich mal aufhören. Ne? Ich finde ja schön, dass sie da einige Sachen neu reingebracht haben. Tranexamsäure, habe ich gesehen, soll drin sein. Metoprolol ist jetzt drin, auch wenn es da fraglich ist, welche Indikation da drin ist, nämlich STEMI und
welche, OMI. Welche harte Indikationen für den Notarzt am Ende da sind, ohne dass Notarzt dabei sind. Ist, ne?
Also, ehrlich.
Aber okay, kann man machen. Nichtsdestotrotz, und das ist einfach eine Sache, die mich maßgeblich immer noch so ein bisschen ärgert. Genau, also wie gesagt, 6 Länder, irgendwie macht jeder seine Suppe und dann habe ich mir einfach mal das Gremium angeguckt, der SAA-BPRs.
Ja.
Und es sind ja leider Gottes ausschließlich Ärzte da.
Ja.
Da ist nicht eine Kraft, nicht ein Mensch, der kein Arzt ist.
Ja, also was willst du denn auch damit?
Ich muss da jetzt nicht selbst hin, um Gottes Willen. Ne? Also, aber ich erwarte einfach, dass in solchen Gremien, die für die Notfallrettung da sind und die einschätzen sollen, was ein Notfallsanitäter zu können hat oder können darf, können soll, muss, im Rahmen auch des 2As, des 2Cs und wie auch immer, dass da bitte auch einfach mal Leute sitzen, die regelmäßig in ihrer Arbeitszeit eine Notfallrettung verbringen.
Also wirklich, Mike, dass du sowas verlangst, das geht ja wohl immer gar nicht. Also,
ja
Sarkasmus jetzt mal Ende, natürlich. Ja, also es gibt ja so viel, also ich kenne alleine bei uns schon so viele Notfallsanitäter, die ein fundiertes Wissen haben, die sich sehr beschäftigt haben, die teilweise sogar noch mitstudiert haben nebenbei und nur mal so, es soll ja irgendwann auch ins Studium gehen als Notfallsanitäters, die aus vielen Erfahrungen berichten können. Also auch zum Beispiel reichen diese Dosierungen, die man uns hier vorgibt, denn wirklich aus? Mhm. Erreichen wir da wirklich das minimale Wirkminimum, was wir brauchen für ein gewisses Medikament?
Ich will mal ein ganz passendes Beispiel. Ich war mit dem NDR mit meinem Notarzt da, der hat gleich gesagt, hey, ihr macht das, viel Erfolg, so nach dem Motto, ich bin da, wenn was ist.
Ja.
Und da kamen wir dann wirklich in die Bredouille relativ schnell mit Kinderanalgesie.
Mhm.
Da war ein 10-jähriger Junge, luxierte Patella, ich glaube, ich habe darüber auch berichtet oder erzählt in der letzten Folge. Und wir waren einfach, so betrachtet, erstmal waren uns komplett die Hände gebunden, weil wir mit der Dosis, die wir dem Wachsen geben, die durchaus okay ist, mit der man arbeiten kann, ich sag mal ganz vorsichtig, kann, das reicht bei einem Kind nicht. Das reicht beim besten Willen nicht. Dann haben wir auf ein anderes Buch, auf einen anderen Katalog zurückgegriffen, der jetzt nichts mit SAA-BPR und auch nichts mit dem DBRD-Algorithmus zu tun hat, sondern das ist quasi von Thieme oder irgendwie so...
meinst du die Divi?
Die Divi-Norm, Kindernotfall-App da, genau.
Ja.
Und da stand das drin und da dachte ich, ja, ich mach das jetzt, guck mein Notarzt nochmal kurz an, passt das? Ja, okay, danke. Und dann, damit konnte ich auf einmal arbeiten. Ne? Also, dass Kinder so gut wie gar nicht nach wie vor berücksichtigt werden. In keinster Art und Weise.
Ne? Also,
außer ein bisschen Paracetamol, was man so kennt, aber sonst ist Feierabend.
Damit ihr es versteht, also unsere SAAs, die werden ja wieder allmal nach des Notfallsanitäters behandelt, zumindest von den ärztlichen Leitungen. Ne? Also wenn man zum ärztlichen Leiter gerufen wird, dann ist ja immer die erste Frage, warum hast du das hier gemacht? Ja, nach SAA stimmt nicht. Und wehe, du bist ausgewichen. Ne? Also wehe, du bist abseits der SAAs gesprungen. Und da verstehe ich einfach nicht, warum man die Kinder da nicht mit reinnimmt, so wie du es gesagt hast. Das wird ja komplett, also nicht in allen Medikamenten, aber ausgeschlossen.
Es gibt ein, zwei Ausnahmen, ohne Frage, ne? Ja. Aber du hast ja wenig Möglichkeiten.
Ja, und sobald ein Kind verunglückt, muss sowieso immer ein Notarzt dabei sein, ja, weil man da immer sagt, oh Gottes Willen, ja, denk an Lönne, wir können viel falsch machen. Okay,
ohne Frage.
Genau. Keine Frage, aber manchmal geht es halt auch einfach um die Wurst, auch bei einem Kind. Und da erwarte ich dann auch vom Notfallsanitäter, dass er da gegebenenfalls auch invasive Maßnahmen, / medikamentöse Maßnahmen auch ergreifen könnte, um das Leben des Kindes zu retten, um weiteren Schaden abzuwenden. Denn das steht nämlich in unserem Gesetz, da steht nicht drin, nur bei erwachsenen Menschen, sondern bei allen Menschen müssen wir und dürfen wir heilkundliche Maßnahmen durchführen. Keine Abstriche.
Genau.
Und das sehen die SAAs leider nicht so.
Was ich wiederum gut finde, so Konkretisierungen und Anpassungen mit dem BTMG, ne, also quasi mit den Opiaten drin, dass das wirklich nochmal so straight dargestellt worden ist, das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Fairerweise muss man natürlich auch sagen, wir hinken vor allem in MacPom noch sehr weit hinterher, was Opiate betrifft.
Ja, auch mit drin, die Opioid-Notfallkarte ist ja auch mit reingebastelt worden, mit einem ganz hässlichen Design. Sorry, aber jetzt mal das Positive, sie ist mit drin.
Ja.
Da wird auch ordentlich erörtert, wie man mit Naloxone und ähnliches umgeht, beziehungsweise welche anderen Maßnahmen man treffen soll. Und wir sind in Mecklenburg-Vorpommern übrigens auch eines der wenigen Länder, nämlich von zweien, die Opioide als jetzt auch an Menschen geben, die nicht medizinischen Hintergrund haben. Sprich also, Streetworker und so weiter. Gibt es nämlich jetzt eine Multiplikatorschulung, hat man in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern eingeführt, durch zum Beispiel den Dr. Gernot Rücker. Und der bringt das gerade vielen, vielen Leuten bei, die eben mit Menschen mit Opioidabhängigkeit oder Substituierung arbeiten und gegebenenfalls in Lebensgefahr schweben könnten. Und da dürfen die das geben und machen.
Mit dem Naloxon, ja. Wenn wir jetzt immer noch bedenken, dass es Rettungsmittel in MacPom gibt, die nach wie vor kein Naloxon auf dem Auto haben.
Aber mit Opioiden irgendwann hantieren wollen und trotzdem kein Naloxon, wo ich so denke, wow.
Also, Freunde, also ich hoffe einfach, wenn die Opioide eingeführt werden, dass dann auch Naloxon da ist. Das wäre ja ganz nett.
Ich denke schon.
Aber es gibt ja auch Notfälle außerhalb dieser Range. So Klassiker ist ja Fentanylpflaster-Überdosis und so weiter. Und dann sind dir da die Hände gebunden.
Ne?
Als RTW. Schade.
Ich sehe kaum eine Gefahr von Naloxon. Also jetzt mal, wenn man es gibt, obwohl kein Opioid da ist. Weil es ist ja, ein kompetitiver Antagonist, der ja einfach nur, der haut einfach quasi die Rezeptoren voll mit sich selbst, ne, und haut beispielsweise Fentanyl jetzt raus aus diesem Rezeptor, um das mal ganz bildhaft darzustellen, um diese Wirkung eben aufzuheben. Aber große Gefahr, ja, sehe ich auch, Rebound-Effekt und natürlich eine massive Blutdruckschwankung, die dann herrschen soll. Deswegen sagt man im Rettungsdienst, versucht lieber die Kreislaufwerte stabil zu halten, als die ganze Zeit nur mit Antidoten um euch zu hauen. Da muss man immer so ein bisschen
ganz ohne Frage und vor allem so oft, ich habe es ja selbst erlebt auf Festivals, muss auch vorsichtig sein, wem denn Naloxon gibt und wie viel, weil am Ende kommt der Satz und das mag ich jetzt, sage ich jetzt mal ganz, ganz sanft: Alter, ich habe für den Trip bezahlt, was soll der Scheiß jetzt? Und das wäre noch die harmlose Reaktion.
Die harmlose
werden da, die denn da rausgezogen werden, doch durchaus mal sehr schnell aggressiv.
Es ist wirklich so. Naja, also ganz spannend, schaut es euch an, sofern ihr dieses Pamphlet schon bekommen habt. Vielleicht, wenn ihr uns hört, ist es ja auch schon draußen. Können wir ja gerne immer diskutieren drüber, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Spannend fand ich übrigens auch unsere Nachfragen oder Geschichten, die ihr uns geschickt habt nach der letzten Folge. Da haben wir ja nachgefragt, ob ihr uns mal ein bisschen was schickt über retterview.de/fragen. Und ja, da haben uns sehr viele geschrieben. Der Yannick zum Beispiel, der hat eine kleine Geschichte zu Folge 262, Erste Hilfe im Sommer, zum Thema Zecken. Fand ich ganz spannend. Das wusste ich nämlich tatsächlich noch nicht, lieber Yannick. Also, er hat mittlerweile gelernt, dass man Zecken, nachdem sie entfernt wurden, in ein Labor schicken kann. Kostet roundabout vielleicht 30 Euro. Dort kann man für wenig Geld, die Zecke auf Borreliose oder FSME testen. Und dann weiß man, ob überhaupt eine Chance besteht, etwas davon zu bekommen. Wenn die Zecke das nicht hat, dann kann sie es auch nicht übertragen. Klar, Infektion besteht immer noch. Er hat das tatsächlich bei seinem 2 Monate alten Sohn gemacht und sich sehr darüber gefreut, dass zum Beispiel dann die E-Mail kam, die Zecke war in Anführungsstrichen gesund und er musste sich keine Sorgen über irgendeine Hirnhautentzündung oder ähnliches machen. Grüße an dieser Stelle an den Geo-Podcast, schreibt er, der Peter und der Wald. Da hat er das wohl rausgefunden und da wurde das das erste Mal erwähnt und jetzt eben auch auf Retterview. Also Janne, vielen Dank fürs Weiterverbreiten. Kann man durchaus mal mitnehmen.
Spannend, ne? Also für was es alles so Möglichkeiten gibt.
No.
Zeck-Check, das heißt denn wohl diese Firma da?
Die das macht,
schon einen witzigen Namen an sich.
Zeck-Check.
Zeck-Check.
Finde ich auf jeden Fall cool.
Definitiv,
Sollte man, werde ich mir definitiv mal angucken, ob es das denn wirklich oder wie das funktioniert. Nimmst die Zecke, schmeißt sie ein.
Ich meine, ich komme vom Dorf, ne? Also ich habe jetzt nicht nur eine Zecke mal, die ich an mir rauspule. Ja. Das wird mich arm machen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich so. 90 Euro für einen Waldtrip für dich einmal, ne?
Wenn es gut läuft.
Ja, vielleicht gibt es ja auch ein Abo. Gut, machen wir mal weiter. Und zwar mit dem Finn. Der Finn, der hat geschrieben, hi, ich bin's nochmal. Auch schön, er hat auf jeden Fall Spaß, uns zu schreiben. Ich hatte schon mal eine Zuschauerfrage gestellt. Es war kurz nach der Pause bei ihm. Er stand vor dem Klassenzimmer, hat auf den Lehrkraft gewartet und irgendein Kamerad hat da eine TikTok-Challenge gemacht. Ja, das klingt schon wieder ganz spannend, was da kommt. Ist in die Arme zweier Mitschüler gesprungen. Aha, spannend. Okay, das ist leider schiefgelaufen, auf den Boden gefallen. Es gab einen Knochenbruch, ordentlich schön gebogen. Dann ist er zum Lehrer gegangen, hat gesagt, Hilfe, Hilfe, ich brauche mal einen Rettungsdienst und so weiter, was soll ich machen? Und dann hat der Lehrer gesagt, naja, geh mal wieder zu deinem Schüler und schien mal bitte schon die Extremität, also den Arm. Ja, und der Notarzt hat dann entschlossen, noch Fentanyl zu geben und so weiter. Ja, okay, spannend. Jetzt fragt er aber, was hättet ihr als Ersthelfer denn gemacht? Ganz klar, nicht geschient auf jeden Fall. Ne? Schienen, das gehört in den Rettungsdienst, das können wir auch weitaus besser, weil wir einfach auch die Hilfsmittel dafür haben. Wie zum Beispiel so eine coole Mefina Armtrage-Vakuumschiene. Ja. Die ist mega. Die kannst du richtig schön um den Hals binden und saugst die dann einfach nur ab und sie passt sich der Form an, also diesen Bruch.
Ich glaube, aber du musst das jetzt mal konkretisieren, weil Schienen, das bringen wir durchaus den Schulsanitätern bei.
Ja, aber wir reden jetzt nicht von Schulsanitätern, er hat von Ersthelfern geredet. Okay. Und auch beim Schulsanitäter finde ich das schwierig zu schienen, weil du musst dafür schon ein paar Materialien da haben. Ne? Also erstens muss Samsplint oder ähnliches, muss definitiv beigebracht werden. Wir müssen PDMS, alles mögliche prüfen. Ne? Du kannst nicht einfach losschienen. Ich finde, Decke nehmen, schön schonend lagern, kühlen neben dem Bruch. Das ist das, was im Erste-Hilfe-Kurs auch beigebracht wird. Mhm. Dementsprechend gebe ich das jetzt erstmal so an Finn weiter. Das ist, was in der Ersten-Hilfe gelehrt wird. Schienen mit Kochlöffel oder was ihr nicht alles früher gelernt habt, eure Eltern gelernt haben, das ist out, machen wir nicht mehr. Ne? Also bevor ihr noch mehr kaputt macht und Schmerzen verursacht, lieber
weglassen. Ich frage mich immer, warum die Leute auf diese TikTok-Challenges abfahren. Also im Endeffekt ist ja der Großteil richtig gelaufen. Ne? Erste Hilfe geleistet, Rettungsdienst alarmiert und so weiter und so fort. Fentanyl finde ich ein super Präparat für so eine Maßnahme, denn auch gegebenenfalls so reponieren und so weiter. Also das kann schon was. Ich bin Luis, 13 Jahre und habe eine Frage. Ich habe dieses Jahr einen Sanitätsdienst bei einem Basketballturnier gemacht und ich wollte wissen, was meine Rechte sind, was ich überhaupt als 13-Jähriger tun kann. Zum Beispiel, ob ich überhaupt alles, was im Notfallrucksack ist, benutzen darf, wie den Samsplint. Viele Grüße, ich freue mich auf die nächsten Folgen.
Dann sind wir schon wieder beim Samsplint und so weiter. Ja, also generell, Samsplint, ich finde das wirklich schwierig. Man muss, also Samsplint, das klingt immer so einfach und ja, auf so einem Samsplint ist auch die Anleitung gedruckt. Aber hey, das muss man wirklich üben und lernen. Das ist nicht einfach so. Ich würde es ihm jetzt nicht verbieten. Ich würde es ihm nicht verbieten. Ja. Ne? Also generell, wer heilt, hat Recht in Anführungsstrichen und wer was Gutes tut damit auch. Aber wovon ich natürlich immer absehe, sind invasive Maßnahmen, sprich Blutzucker und ähnliches. Ich sehe bei Schulsanitäter mittlerweile auch ein Pulsoxy drauf. Hey, okay, kann man drauf machen, aber bitte versteift euch nicht auf diese ganzen Werte. Also mittlerweile sagt man auch vielen schon, die sollen sich das wirklich holen, um einfach immer mal den Puls und ähnliches zu prüfen. Das kann man machen. Verbände, Kühlkompressen, alles was so eine DIN 13 Sheet 157 ist das, glaube ich, also Betriebshelfer, Ersthelferkasten hat, das kann man auf jeden Fall nutzen. Ne?
Für mich ist wichtig, lieber Luis, das ist unabhängig deines Alters, sondern einfach abhängig davon natürlich, welche Ausbildung du genossen hast, welche Weiterbildung, wie auch immer, ob es jetzt Erste Hilfe ist, Schulsanitätsdienst, Sanitätsdienst. Wobei ich mit 13 Jahren, also bei uns könnte man damit noch nicht in den Sanitätsdienst.
Nee, ist auch schwierig.
Also, nicht in den aktiven Sanitätsdienst auf jeden Fall.
Also bitte unterlasst irgendwelche invasive Maßnahmen, lasst den Larynxtubus weg, lasst den Güdel- und Wendeltubus weg, ist alles nicht eure Baustelle, wirklich. Wichtig sind die Grundlagen, stabile Seitenlage, Rettungsdecke, Atmung kontrollieren, Wiederbelebung.
Man kann nochmal einen Kühlakku auf eine Prellung oder sowas raufpacken.
Und den AED.
Und auch den AED unbedingt nutzen. Ja, klar, wenn es notwendig ist. Ne,
da darfst du alles nutzen. Alles andere lassen wir einfach aus so einem Rettungsrucksack mal weg.
Ne? Apropos, ich muss abseits jenes Geschehens eine kurze Einsatzstory von mir geben.
Ach Gott. Und dabei ist das Thema heute so großspurig. Aber
es passt ein bisschen zu diesen Mails und ich kann nicht an mich halten. Denn du hast in deiner letzten Einsatzstory über einen, sagen wir mal, Unfall beim körperlichen Vergnügen zweier Personen berichtet.
Ja, das stimmt, beim Bettsport.
Genau. Und dass die Dame da nicht ganz amused war, dass ihr sie analysiert habt, da ein bisschen versucht habt, dass ihr sie mitnehmen musstet. Und jetzt kommt's. Ich bekomme vor ein paar Tagen die Meldung auf meinem Melder. Zustand nach Sturz, Schulterlux, starke Schmerzen als Notarzt.
Also wieder die Schultern irgendwie.
Genau, Nachforderung RTW. So, okay, gut, dann fahren wir da mal hin. Und dann kommen wir da an, dann war dort eine Dame, die offensichtlich zumindest keine luxierte Schulter hatte.
Okay. Ja.
Aber einen blitzeblauen Arm und dann auch ein bisschen angetrunken. Und dann ging es los. Und auf einmal sagte der Kollege vom RTW bei der Übergabe, ja, das sei vor so anderthalb Wochen beim Geschlechtsverkehr passiert. Stopp. Ich erinnere mich da an was.
Siehst du? Und deswegen ist es so schwierig, Einsatzgeschichten zu erzählen. Nein, es war die gleiche Dame.
Es war die gleiche
Dame.
Und
herrlich.
Ich muss
doch, die Arme.
Ja, nee. Nein, darf man einfach mal nicht so, weil es wurden einfach diverse Hinweise des behandelnden Arztes ignoriert. Es wurde keine Schiene, also so eine Schienebandage, Armtrage getragen zur Schonung des Arms.
Ja.
Das ist leider komplett ignoriert worden. Es wurde keine eigenständige Analgesie genommen. Und jetzt kamen wir ins Spiel. Und was mich an diesem Einsatz wirklich geärgert hat, ist, dass sie uns dann anguckt, die Notarzt und mich. Ja, also, wenn mich jetzt einer von ihnen beiden massieren würde, das würde mir helfen.
Das glaube ich, dass ihr helfen
würde. Und das hat sie tot ernst gemeint. Und als wir das mehrfach verneint haben, wurde sie auch irgendwann sauer. Da dachte ich, okay, gut, jetzt sind wir die Rettungsphysios hier aus Rostock. Übrigens habe ich auf dieses Bild einen Kommentar bekommen, das muss ich von mir geben, gleich wirklich, nein, Physios sind solche zum Massieren da, sondern ich weiß, liebe Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, ich weiß, dass ihr so viel mehr könnt und ich bewundere und habe höchsten Respekt vor eurem Beruf und ich weiß, dass ihr nicht nur zum Massieren da seid. Das will an dieser Stelle mal ganz kurz erwähnt sein. Das haben sich auch die Kollegen ausgedacht. Das war nicht meine Idee, aber ich fand es einfach am Ende auch ein bisschen witzig.
Genau, so, für die Mikes Account jetzt nicht geguckt haben und er redet von einem Bild, da haben die Kollegen des Rettungsdienstes nachher neben seinen Rettungsdienst, haben die aus Rettungsdienst einfach Rettungsphysios gemacht auf der Beklebung des NEFs.
Genau.
Herrlich, jetzt erklärt sich das auch, warum das so war. Ja, immer wieder spannend. Also danke für erstmal diese Fragen. Wir haben wirklich viel, viel zu erzählen über Gefährdungen im Haushalt. Da gibt es wirklich einiges, ne? Vom Stromgefährdung, also offene Kabel, Stromschlag mit Brandrisiko, ne? Über Wasser. Probleme, zum Beispiel Wasserschäden, Überschwemmung oder auch da Kurzschlüsse, vielleicht auch eine Schimmelbildung, was auch immer, ne? Genauso Feuer oder Rauch, ja, eins der größten Sachen. Da können zum Beispiel solche Sachen hier. Ja, zum Beispiel Hilfe leisten, wenn man solche Geräusche hören würde. Ja, die könnten da helfen. Darüber wollen wir heute auch reden. Und natürlich auch Temperatur zum Beispiel, hohe Luftfeuchtigkeit. Was bedeutet das auch für unsere Gesundheit? Also darüber wollen wir reden. Und da würde ich erstmal, Mike, darauf eingehen, was gibt es eigentlich so für coole Vorrichtungen, die man zu Hause so standardmäßig hat?
Die man haben sollte, ja, teilweise definitiv auch gesetzlich verpflichtend sind.
Ja, definitiv,
sagen, ne? Sind so der Klassiker, die man zu Hause haben sollte, sind natürlich beginnend beim Strom, die FI-Schalter in den Sicherungskästen, ne? Also die im Notfall ausgehen.
Genau. Sag mal so. Wenn ihr uns jetzt gerade auf dem Handy hört, dann nehmt uns doch einfach mal ganz kurz mit zu eurem Sicherungskasten. Macht den einfach mal auf und da findet ihr ja ganz viele Sicherungen. Die fasst ihr bitte alle nicht an. Aber da gibt es eine Sicherung oder vielleicht auch zwei oder auch drei, die haben so einen gelben, lustigen Knopf manchmal drauf, manchmal auch einen roten oder so, einen grauen. Ja, die sind ein bisschen größer, da steht dann meistens ein T drauf, ja, für Test. Ja. Das ist der FI-Schalter. Das ist quasi nochmal eine Supersicherung. Die reagiert quasi auf kleinste Stromschwankungen, die durch euren Körper, wenn ihr zum Beispiel einen Föhn ins Wasser fallen lasst, reagieren sollen und sofort abschalten sollen, noch bevor ihr einen richtigen Stromschlag bekommen sollt.
Ein makabres Beispiel.
Ja. Aber genau das ist. Bitte testet das, was wir euch heute erzählen, nicht aus.
Bitte nicht.
Macht es um Gottes Willen nicht nach. Ja, wenn so ein FI-Schalter nämlich nicht ordentlich getestet ist, dann kann das auch sein, dass der einfach nicht auslöst. Dafür drückt man den nämlich jeden Monat einmal.
Da ist noch eine kleine Taste drauf, genau. Passt gerade so der Fingernagel gefühlt immer rauf.
Ja, ja.
Und dann ist einmal der Tester. Und ich hab momentan öfter das Problem, dass mein FI-Schalter rausfliegt.
Okay.
Nicht, weil ich einen Föhn ins Wasser fallen lasse, sondern ich habe ja eine Solaranlage auf dem Dach und dazu einen Speicher und so weiter. Und wir hatten jetzt auch in vielen Tagen mal vor dem Regen und so weiter extrem viel Sonne.
Ja.
Eine extrem starke Sonnenkraft und das hat mein Stromnetz zu Hause so dermaßen überlastet, dass irgendwann gesagt worden ist, so, Du heute nicht mehr.
Ja. So, es ist gnadenlos. Und viele Menschen hat dieser FI-Schalter beim Drachenbootrennen auch geholfen. Ihr habt es vielleicht gesehen bei mir in Biel, wo wir Wasser geschüttet haben. Da waren viele Stromvorrichtungen auch. Und auf einmal hat uns ein riesen Guss erwischt. Und das Wasser ist in so ein Tal, wo wir saßen, einfach komplett reingeschwommen und hat halt auch Stromleitung teilweise berührt. Und da sind die FI-Schalter auch gekommen und haben wahrscheinlich Schlimmeres verhindert. Also so ein FI-Schalter muss immer ordentlich getestet sein und vor allem neu. Also dementsprechend auch immer gerade bei, ich glaube, Nasszellen, also so was so Badezimmer und Küchen angeht, immer zu empfehlen, den nochmal vorzuschalten. Redet mit eurem Elektriker und baut den nicht einfach selbst ein. Ja, so ein Stromkasten, der gehört niemals alleine angefasst und rummontiert da dran. Ja, also macht das nicht.
So, jetzt kommen wir mal zu einer Sache, die, glaube ich, so mit die meisten Einsatzgründe einer jeden Feuerwehr sind.
Spätestens, wenn du den Ton immer hörst.
Ja. Ne? Denn irgendwann der besorgte Nachbar nach 2 Tagen anruft, also für 2 Tagen piept das Tier. Gut, dann ist man sich oft sicher, dass es kein Brand mehr ist, davon mal ab. Aber ja, die Heimrauchmelder oder die Rauchmelder. Ist wirklich nur Rauchmelder, Alarm, wie auch immer, BMA und was da alles gibt. Also mit die häufigsten Einsätze. In der Regel ist nur die Batterie alle. In der Regel.
Soll man trotzdem ernst nehmen, wenn so ein Ding piept und es nicht ausgemacht wird, dann geht man erstmal davon aus, dass es möglicherweise auch eine Rauchentwicklung gibt. Vielleicht liegen da Menschen auch schon und haben zu viel davon eingeatmet und sind bewusstlos da. Dementsprechend ist es wichtig, diese natürlich immer mindestens in den Schlaf- und Wohnräumen zu installieren. Ich glaube, es ist sogar vorgegeben und sie müssen natürlich auch getestet sein. Dafür kommt zum Beispiel bei mir, wir haben ja eine Wohnungsgenossenschaft, die das auch immer beauftragt, kommt dann immer, ich glaube, einmal im Jahr der Schornsteinfeger vorbei. Ja, der macht keine Kamine mehr großartig, macht er auch noch, sondern der testet dann tatsächlich auch diese Rauch- und Heimrauchmelder.
Und tauscht die Batterien im Haus.
Und tauscht die Batterien
genau, aus. Genau, das habe ich auch mal noch mitbekommen. Sowieso mindestens definitiv in den Schlaf- und Wohnräumen. Also ich glaube, sogar im Gesetz steht drin, überall dort, wo eine Person schlafen kann.
Oder wohnt.
Oder wohnt, das Bad jetzt mal ausgenommen. Ja, ich weiß, da kann man auch schlafen, wenn viele sagen, nein.
In der Badewanne.
Muss so ein Rauchwarnmelder vorhanden sein.
Ist so, ne? Ich empfehle es übrigens nicht, über den Herd einen zu machen. Ne? Also gab es auch schon.
Es ist aber trotzdem der Klassiker, die Batterien eines Rauchmelders gehen immer nachts alle. Immer.
Ja.
Wie oft ich von diesem Ding schon geweckt worden bin.
Ja, das ist wirklich grausam. Ne? Genau. Wenn man noch eine Stufe höher geht, dann hat man sogar einen Kohlenmonoxidmelder drin. Ich glaube, die sind nicht unbedingt verpflichtend.
Die sind nicht verpflichtend, aber jein, muss man sagen.
Ja,
nicht bei uns im Haushalt. Ich bin ja unter die Kategorie des Gesetzes gefallen, Hausneubau, und musste gewisse Vorgaben erfüllen. Und da war es zum Beispiel so, weil ich ja unbedingt einen Kamin haben wollte, den ich nach wie vor nicht habe, aber ich habe zumindest alles fertig für einen Kamin.
Ja, also man könnte auch installieren.
Ja. Genau, ich brauche so einen Kamin. Also brauchst du Zuluft, eine Abluft und so weiter. Und dafür brauchst du mittlerweile auch eine passende Elektronik, dass du eben die wirklich bestimmen kann, hey und so. Und da musst du auch quasi ein Gerät installieren, was dann auch einen integrierten Monoxidwarner hat.
Ah, okay.
Das ist so die Vorgabe beim Hausneubau. Wie es jetzt gesetzlich exakt ist, kann ich nicht sagen.
Kann uns bestimmt jemand reinschreiben. Ja. Ich wette mit dir, auch da werden wir eine E-Mail bekommen jetzt nach dieser Folge.
Genau.
Aber das finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Und bitte, das ist ein Gas, das kann man nicht riechen. Wir gehen gleich nochmal ganz genau darauf ein. Wir wollen jetzt erstmal nur ganz kurz so die Hilfsmittel nehmen. Wassersensoren. Habe ich auch welche zu Hause mittlerweile? Wie schnell passiert es mal, dass die Spülmaschine da irgendwie ausläuft, die Waschmaschine? Ja, oder man da aus Versehen irgendwie ein Leck hat, eine Leckage zum Beispiel in den Wasserleitungen, ne? Was auch immer. Ja? So ein Wassersensor schmeißt man einfach irgendwo hin auf den Boden, am besten da, wo diese Geräte sind. Mhm. Und das Ding merkt sofort, sobald da Feuchtigkeit dabei ist, dass es losgeht, piept und man da eventuell was machen kann.
Wasserschäden sind nicht geil.
Nein, auf jeden Fall nicht und betreffen meistens nicht nur euch, sondern wahrscheinlich auch die, die mit euch dann vielleicht auch in einem Mehrfamilienhaus dann eben wohnen.
Größtes Ärgernis in Wohnungen, gerade Mietwohnungen. Ich habe selber auch durch Schimmelprävention oder generell Schimmelbefall. Ne? Und da sind natürlich Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren durchaus eine gute Investition, die gar nicht teuer sind mittlerweile, um genau vor sowas zu schützen. Denn Schimmel passiert ganz schnell. Falsches Lüften, falsches Heizen, falsche Kombination aus allem, Winter, Sommer und so weiter. Gehen wir nochmal kurz drauf ein nachher. Auch das kann man nutzen, um genau vor sowas zu schützen. Auch weil da ist die Beseitigung A, sehr, sehr kostspielig und B, mitunter auch sehr langwierig.
Ja. Was ich immer gut finde, sind so Tür- und Fenstersensoren. Einfach auch, wenn man nochmal was macht. Meistens sind die mit der App schon verbunden.
Genau.
Weil muss ja auch einen Sinn ergeben, so ein Sensor. Wenn zum Beispiel jemand einbricht oder wenn Sturm ist, dass man da vielleicht sagt, hey, heute könnte ein Sturm kommen, die Fenster sollten nochmal geschlossen sein. Vielleicht kann man in der App auch einstellen, wenn man das Haus verlässt, dass sie sagen, hey, da ist noch was offen. Mhm. Also gar keine schlechte Idee, sowas vielleicht auch mal reinzuhauen. Nicht, dass nachher das Nachsehen kommt oder vielleicht sogar was passiert, während ihr in der Wohnung seid, ne?
Und so als zusätzlich zu den Monoxidwarnern ist immer noch so, gibt es auch in Mobilen mittlerweile, haben wir sowieso als Einsatzkräfte immer am Mann, immer. Die CO-Warner. Ja. Kann man auch überlegen, ob man das zum Beispiel jetzt so wie wir hier im Studio einfach mal hinterlässt.
Ja.
Weil das ja, wir sind ja in einem größeren Gebäude, wo viele Firmen sind, auch einige, die eben mit Technik arbeiten, wo es ja dann auch mal zu gewissen, ja, ich sag mal vorsichtig, Bränden kommen könnte.
Ja,
ja. Nur wenn man das ja mitkriegt, ist das auch durchaus überlebens. Wichtig.
Ja, und was ihr wahrscheinlich nicht so viel kennt, aber es gibt es auch, es gibt Hitzemelder, die quasi schon einen Temperaturanstieg sehen können und sagen können, wenn es zu warm ist. Und finde ich zum Beispiel im Auto, warum sowas noch nicht standardisiert drin ist. Ne? Also wie jedes Jahr warnen wir ja mittlerweile vor, lasst die Kinder nicht im Auto, lasst keine Haustiere im Auto.
Und jedes Jahr werden Autos aufgebrochen, weil es doch wieder passiert. Das ist so
grausam, ne? Aber auch in Gebäuden kann das passieren, in Garagen, in Saunen, naja gut, auch da, ne, kann es mal zu warm werden. Überall, wo Hitze entsteht, Küche und so weiter, ist so ein Hitzemelder mal gar nicht schlecht. Stell dir vor, du kommst gerade vom Einsatz nach Hause, Mike, und warst bei einem Wohnungsbrand. Alles ist verraucht, Küche komplett zerstört, Herd angelassen. Und das Krasse, sowas passiert rund 200.000 Mal im Jahr in Deutschland. Also 200.000 Brände und meist reicht wirklich ein ganz kleiner Moment der Unachtsamkeit, oder?
Ja, ganz genau. Der Klassiker, Topf auf dem Herd vergessen, mehrfach Steckdose aus dem letzten Jahrhundert. Kerze brennt romantisch weiter, auch wenn man weg ist. Oder wäre man vom Spätdienst mal irgendwann zurück ist.
Romantisch, ja.
Zack, brennt's. Und wenn du dann keinen funktionierenden Rauchmelder hast, wird es richtig unangenehm.
Ist wirklich so, ja. Aber dafür haben wir eine richtig clevere Lösung entdeckt, beziehungsweise, naja, sie haben uns auch so ein bisschen entdeckt, nämlich Xsense. Die haben uns ein ganz komplettes System geschickt mit smarten Rauchmeldern, CO-Warnern, Hitzemeldern, Wassersensoren, Fensterkontakten und sogar Thermohygrometern. Und das alles ist app-basiert, miteinander also vernetzbar. Richtig cool durchdacht.
Ja, und ich dachte mir denn, bei mir hat da so an der einen oder anderen Stelle noch was gefehlt. Also habe ich da mein ganzes Haus einfach mal komplett mit ausgestattet. Und weil ich einfach ein digitaler Mensch bin, ich liebe das, wenn ich jetzt hier im Studio sitze und mein Handy meldet, ey Kumpel, bei dir zu Hause piept's, guck mal lieber nach.
Ja, das ist nämlich genial, weil du kannst ja bis zu 50 Geräte miteinander vernetzen. Also wenn in einem Raum unten irgendwie da ein Alarm losgeht und du bist oben auf dem Dachboden, dann reagieren halt alle mit und du wirst sofort über die App benachrichtigt, aber auch zum Beispiel über die Geräte, sogar mit Standortanzeige, welches Zimmer zum Beispiel betroffen ist.
Und auch wenn du im Urlaub bist oder wie wir einfach mal im Nachtdienst auf dem RTW, bekommst du trotzdem Push-Benachrichtigungen. Du kannst die Dinger sogar mit bis zu 12 Personen teilen, also Familie, Partner, Nachbarn, alle können Bescheid wissen, wenn was ist.
Kann man den Postboten ja auch mal so ein Ding schicken, oder? Also was ich auch liebe, du musst da halt nicht mitten in der Nacht mit einem Besenstiel durch die Wohnung rennen und den Rauchmelder ausschalten. Ey, das habe ich schon so oft gemacht, weil der Akku zum Beispiel leer ist. Das geht jetzt einfach per App. Einfach das Handy nehmen und dann draufklicken, leise, elegant, digital. Echt geil.
Am nächsten Tag bitte trotzdem die Batterie im Netz.
Ja, definitiv.
Und im Gegensatz zu vielen klassischen Rauchmeldern, die man leider mal gerne überhört oder auch bei älteren Menschen untergehen, machen die Xsense-Melder richtig Alarm. Mitunter auch eine Sprachausgabe. Laut, deutlich und eben smart. Du bist informiert, egal wo du bist.
Ist wirklich ein Pluspunkt übrigens auch noch. Ich habe gerade mal die Seite offen. Ne? So ein Starter-Set jetzt gerade eben, wo ich es nachgucke, ist so bei 140 Euro. Da ist aber einiges drin. Ne? Einzelmelder gibt es zum Beispiel schon ab 18,99. Und haltet euch fest, wir haben für euch auch 15% Rabatt noch klar gemacht bei den Preisen.
Also einfach beim Bestellen auf der Website von Xsense Retterview als Code eingeben. Und das ist auch mit allen anderen Angeboten kombinierbar. Funktioniert übrigens auch bei Amazon, falls ihr da lieber zuschlagt.
Wir haben es bei uns im Studio übrigens auch installiert und es läuft top. Und ich bin jetzt echt ein bisschen sicherer, weil wir haben wirklich viel Technik dabei. Also wenn mal was mit der Elektrik sein sollte oder wir hier übernachten, was eigentlich immer, nein, gar nicht vorkommt, dann fühlen wir uns auf jeden Fall sicher. Ja.
Drama-Party. Also, wenn ihr euer Zuhause oder auch die Wohnung eurer Eltern, eurer Oma, eures Teams ein bisschen sicherer machen wollt, dann schaut doch einfach mal an. Den Link und den Rabattcode gibt es natürlich auch in den Shownotes von unserer Folge.
Ich kann dazu nur sagen, so Xsense ist wie so ein kleiner Schutzengel für die Wand. Herrlich.
So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal eine ganz kurze Pause.
Ja.
Denn ich muss mal dringend zwei Türen weiterlaufen.
Richtig. Und ich shake uns jetzt noch ein paar Sachen von Holy. Da gibt es übrigens hier, guck mal, die neue Thermoflasche jetzt mittlerweile. Kann man so aufdrehen, läuft nicht alles gleich übers ganze Gesicht. Manchmal wie beim Thermoshaker passiert mir immer mal wieder. Gerade im Rettungswagen super diese Thermoflasche.
Weil du hält, zu gierig bist.
Ja, die hält 12 Stunden wirklich kühl. Mega gut, wenn man natürlich Eis reinmacht. Aber ihr habt eine kleinere Öffnung und gibt es jetzt eben bei Holy. Und die neuen Sorten sind jetzt da. Orange, Multivitamin und Passionsfrucht. Ich liebe sie als Hydration-Variante. Ja. Könnt ihr mit dem Code RETTERVIEW wie immer 10% günstiger haben. Mike, jetzt geh mal pullern und ich shake uns ein.
Bis gleich.
Es wird Zeit, nochmal auf Gefahren im Haushalt en Detail reinzugehen. Jetzt haben wir ja einen schönen Überblick geschaffen, ja. Aber wichtig ist jetzt, was kann ich da eigentlich tun und welche Gefahren sind da jetzt wirklich ganz, ganz haargenau drin? Also, wie kann ich mich selbst gefährden oder eben davor schützen? Dafür ist RETTERVIEW auch sehr gerne mal da. Damit wir erst gar nicht als Rettungsdienst oder Feuerwehr ankommen müssen, wollen wir euch heute mal so ein bisschen, ja, aufklären, was das angeht. Und ich finde das auch ultra spannend, als wir das so ein bisschen recherchiert haben, was es da alles für Gefahren gibt. Manche habe ich auch nicht gedacht.
Die meisten Unfälle passieren ja auch im Haushalt, ne?
Ist einfach so. Ist erwiesen. Also nicht nur so gesagt.
Eben. Und von daher würde ich sagen, gehen wir das einfach mal strukturiert durch. So der Klassiker. Oder was heißt der Klassiker? Somit das Wichtigste: Strom.
Ja.
Strom, die unsichtbare Gefahr. So kann man das Ganze einfach mal nennen.
Tolle Erfindung früher übrigens. Wer Strom erfunden hat, in Anführungsstrichen, der auf jeden Fall einen Nobelpreis. Ich weiß gar nicht, ob es einen gab, aber braucht man. Aber man muss ihn ordentlich einsetzen.
Ja.
Im Haushalt oder wo auch immer.
No. Überleg gerade, ob er erfunden wurde, ob er gefunden wurde.
Wie, also spannend. Ist ich auch weiß, eine gute Frage. Na, also der zumindest Strom nutzbar machte. Ja,
genau.
Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Waren bestimmt mehrere Menschen, nicht nur einer. Ja. Aber was ich immer wieder sehe, und ich sehe es immer wieder in Haushalten, wie teilweise mit Kabeln da umgegangen, mit Steckdosen und so weiter, die da auch verstaubt sind, wo Staubfusseln in der Mehrfachsteckdose.
Wo Steckdosen rausgucken.
Ja, und dann gucken diese Adern und Kabeln raus, Freunde. Und vor allen Dingen, wenn ihr Haustiere habt und Kabel. Und ihr kennt das, Katzen und so weiter, ne? Die nagen ja überall dran rum und dann ist so ein Kabel einfach auch mal kaputt. Mhm. Ne? Und gerade auch hinter Möbeln und so weiter kann das eben auch mal schnell passieren und nicht gesehen werden. Oder bei Kabeln, die vor allen Dingen häufig benutzt werden. Ne? Da ist es oft so, dass dann Kabel auch mal brechen können und brennen können oder eben Adern frei liegen. Und dann muss ein Kabel weggeschmissen werden. Also keine Frage.
Ohne Frage. Ne? Nicht reparieren, nicht mit irgendeinem
Klebeband. Nicht so ein Sheet mit einem Schrumpfschlauch oder sowas. Nein, machen wir nicht mehr. Kennst du das nicht?
Nee.
Das ist quasi so eine Isolierung, die macht man drüber, geht da mit so einem Heißluftföhn drüber und dann ist wieder eine Isolierung drumherum.
Das wäre mir viel zu kompliziert.
Gibt es in gewissen Maßen, kann man das machen, aber nur als Elektriker, bitte nicht sowas machen. Und
die Überlastung übrigens, Fun Fact an dieser Stelle, ne, also Überlastung bei Mehrfachsteckdosen, man kennt es, ich liebe auch diese Mehrfachsteckdosen, wo am besten noch 10 neue Steckdosen
hintereinander dran, alle
genau,
dran.
Genau, alles feuerfrei. Ich habe gelernt und ich wusste es nicht, Waschmaschine und Trockner über eine Steckdose laufen zu lassen, kann kompliziert werden. Ja.
Genau.
Es funktioniert bei mir halbwegs, hat aber den Hintergrund, dass ich zum Glück einen Batteriespeicher habe und der eine aus dem Speicher mitzieht und der andere direkt vom Strom und dann geht das. So hast du mir der Elektriker erklärt.
Gott.
Okay. Aber ich habe auch schon einmal gemerkt, dass beides zeitgleich in Benutzung über eine Steckdose echt nicht so optimal ist.
Hast du das über eine Mehrversteckdose? Also, ja. Oh nein, Freunde. Also wirklich, also, auch wenn das ein Elektriker sagt, ne? Also ich komme ja aus der Veranstaltungstechnik. Da werden auch Mehrfachsteckdosen gerne mal zusammengesteckt, aber unter einem Grund, da haben wir einen ordentlichen Durchmesser. Darum geht es nämlich, ne? Weil viel Last bedeutet auch, wir brauchen einen großen Querschnitt, weil wenn diese ganzen schönen vielen Elektroden durch dieses Kabel durchgang, dann erzeugt das was, wenn wir ganz wenig, wenn das so eng ist, Reibung und Hitze. Ja, und das kann eben für Kabelbrände sorgen. Das heißt also, nehmen wir jetzt mal, du hast 10 Mehrfachsteckdosen hintereinander. Na, welches Kabel wird am meisten belastet sein?
Das ganz vorne?
Ja, das ganz vorne an der Steckdose, ja, weil da kommt der gesamte Strom für alle anderen
Mehrfachsteckdosen drin. Ich merke schon, Elektronik und ich. Ne? Nee, Elektrik heißt das.
Elektrik,
auch. Ich, keine
Ahnung. Ne? Und deswegen ist es so schwierig, deswegen sollte man auch eigentlich immer für Waschmaschinen und Trockner oder auch so Wasserkocher und Kaffeemaschine oder sowas nie die gleiche Mehrfachsteckdose nehmen. Ne? Also da guckt man auf die Wattzahl drauf und so weiter und dann sollte es gehen, aber eine Steckdose, ne, eine Sicherung schafft ja immer nur 16 Ampere eigentlich normalerweise und wenn man jetzt mal 230 Volt, mal 16 Ampere sind das irgendwie bei 3480 Watt.
Hast du das gerade im Kopf ausgerechnet?
Ja, ich kenne das schon. Das ist die typische Berechnung. Ja. Aber nichtsdestotrotz, nicht jedes Kabel kann diese 3480 Watt. Ja, da steht meistens auch drauf, bitte nutzen Sie nur bis so und so viel Watt. Und das sollte man dringend beachten, weil so eine Überlastung, die sorgt dafür, dass das Ganze auch Puff macht irgendwann. Ne?
Unangenehm. Also Folgen sind natürlich, genau, einmal so Kabelbrand, aber auch, wenn man zu nah wieder rankommt, ein Stromschlag. Und einen Stromschlag kriegt man nicht nur, weil man Dinge anfasst. Strom kann auch einen gewissen Weg zurücklegen.
Ja.
Das vergisst man ja auch mal ganz schnell.
Richtig.
Dass man auch mal aus einer gewissen Entfernung eine gewischt bekommt. So der Klassiker, ich muss mal die Glühbirne wechseln.
Ja.
und da ist irgendwas ganz Altes hinter oder wie auch immer. Oder ich stoche da mit einem nicht sachgemäßen Schraubenzieher da irgendwo noch in der Fassung rum.
Ja.
Dann macht es mal ganz schnell Puff. Was natürlich auch so Kurzschlussbrand, genau, Kabelschmorbrand, echt aufpassen, weil das kann auch lange unbemerkt bleiben. Irgendwann riecht es mal so ein bisschen nach verbranntem Gummi.
Ja.
So der Klassiker. Und es kann irgendwann auch übergreifen, je nachdem, wie der Boden beschaffen ist, wie die Wand beschaffen ist, hat man auf einmal ganz schnell doch mal.
Und wer in der Feuerwehr zum Beispiel oder Katastrophenschutz arbeitet, ne, der weiß auch ganz genau, was wir meinen. So eine Kabeltrommel gehört immer ausgerollt. Ja, warum? Induktion sorgt auch für Wärme und ähnliches und dann für höheren Widerstand. Irgendwann fackelt so ein Ding auch gerne mal. Kannst ein Spiegelei drauf braten oder auch gleich ein ganzes Marshmallow. Ja, also Kabeltrommeln mit hoher Last sollten auch immer abgerollt sein, bevor sie benutzt werden. Ne? Deswegen. Und man kennt es, vielleicht kennt es noch einige, so ganz alte Gebäude haben noch keinen Schutzleiter. So Schutzkontakt, Erdung.
Da läuft der Strom einmal durch.
Ja.
Und das kann mitunter dann auch wirklich lebensbedrohlich werden. Also ein tödlicher Stromunfall. Es passiert nicht selten, dass wir auch zu einem Stromunfall gerufen werden, wenn man jetzt so eine handelsübliche Steckdose gegriffen hat oder der Toaster oder irgendein Gerät hat einen Defekt. Das ist die nächste Gefahr ja dahinter beim Strom. Defekte Geräte, defekte Haushaltsgeräte. Ich finde so, der Klassiker ist ja Herd. Ne? Also ich kann ja auch, glaube ich, mittlerweile alles anschließen, bis auf den Herd. Da lasse ich immer jemanden das machen.
Ist auch gut so.
Weil da müssen mehr als ein, da muss mehr als ein Stecker rein und da nimmt man auch die handelsübliche Steckdose. Und das macht ordentlich Aua.
Richtig, da reden wir ja von sogenannten Drehstrom. Das sind ja, ja dann quasi meistens drei oder zwei Adern.
Ja,
also genau. Das sind L1 bis L3. Und dann gibt es noch einen Nullleiter und dann gibt es auch noch eine Erdung. Ne? Und genau, das lassen wir einen Fachmann machen. Sollte man auch, weil wenn das Ding losgeht, dann zahlt es die Versicherung nämlich nicht, wenn da nicht ein Fachmann mit dran war. Ja, also bitte, gerade von Starkstromkabeln, so nennt man es ja gerne dann mal, einfach bitte auch die Finger von lassen, genau. Hochwertige Kabel empfehle ich immer zu nutzen. Nicht immer irgendwie so ein No-Name-Billig-Scheiß, am besten noch nicht mal CE genormt. Und keine Kabel irgendwie unter Teppichen oder unter Türen oder ähnliches packen. Ja, sollte man auch immer drauf fassen. Wenn euch sowas passiert, ruft bitte oder geht bitte zum Arzt, beziehungsweise ruft den Rettungsdienst. Ja, weil Kontakt mit Strom, ne, Mike?
Rhythmusstörungen,
Verbrennungen.
Genau. So, ne? Sowieso die regelmäßige Sichtkontrolle von Netzteilen, von Ladegeräten oder auch von allen Haushaltsgeräten. Essentiell, du hast es ja gesagt, wie oft ziehe ich in irgendwelchen Wohnungen Ladekabel oder Netzstecker und denke, weiß ich jetzt nicht. Ja. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, das ist mir jetzt auch schon passiert, weil ich aber auch sehr naiv bin, was so diese Thematik betrifft, bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Diese Netzteile haben ja eine ganz unterschiedliche Aufnahme und Abgabe von Strom.
Ja.
Habe ich das richtig gesagt? Ich bin da ein bisschen amateurhaft drin.
Ja, Input-Output. Ja, ja. Genau, ja.
Und man sollte jetzt nicht zum Beispiel sein Mobiltelefon mit diesem riesen Ladeteil eines MacBooks, nehme ich jetzt als Beispiel, nicht zwingend laden. Moderne Netzstecker können das durchaus ein bisschen unterscheiden.
Durchaus, genau.
Aber so ältere Generationen eben
bei
nicht.
Bei sehr alten Geräten ist es schwierig,
und dann
ja.
Feuert da auch der Akku mal gerne durch. Also das ist mir halt schon passiert. Nicht mit dem Telefon netterweise, krass, aber mit einem anderen Gerät ist mir komplett der Akku durchgefeuert.
Ja.
Das war unangenehm.
Also bevor ihr jetzt Angst habt, ich lade tatsächlich mein iPhone gerne mal mit dem MacBook-Stecker, aber da ist ein intelligentes Ladesystem hinter. Ne? Müsst ihr euch das vorstellen, das Gerät fragt, wie viel Watt brauchst du? Okay, ja, gebe ich dir und viel Spaß. Manche sind runtergeregelt und so weiter. Ne? Aber sollte man immer drauf achten. Was ich immer spannend finde, ist, wenn man ein Smartphone im Bett liegen hat, nachts. Ja, das Ding wird, wenn es geladen wird, heiß, ja, kann auch mal für Brände sorgen, auch irgendwie induktive Sachen, ja, ist immer, da ist immer Induktion, aber immer Wärme, das sorgt immer, kann immer für Brände sorgen, also bitte niemals unter Decken oder Kissen packen oder ähnliches, darauf immer achten. Und auch schwierig übrigens sind ja die Damen und Herren, die gerne mal ihre Powerbank an der Hose haben.
Jetzt war ich gespannt, was kommt.
Ja, die Powerbank an der Hose haben und dann das Handy in der Hosentasche. Ja.
Ja.
Hitzestau, ja, das Handy produziert Wärme, no, und es kann auch mal losgehen.
Ja.
Man muss jetzt nicht immer gleich explodieren, aber es sorgt für Hitze und kann irgendwann unter anderem für Verbrennung sorgen. Und wenn der Akku nicht mehr Hitze abgeben kann, dann bläht er sich irgendwann auf. Und dann kann es auch gefährlich werden für die Gesundheit. Aber Mike, was macht man jetzt, wenn man so einen Stromschlag oder ähnliches eben hat?
Also ich kenne es jetzt so, ich habe ja auch schon mal eine kassiert bei mir zu Hause, also einen Stromschlag, und da ist sofort die Sicherung rausgeflogen.
Ja,
schön. Aus dem betreffenden Bereich. Das ist ja nett, man hat ja mittlerweile mehrere Sicherungen für einige Bereiche immer, und da hat sich das Problem schon mal erledigt.
Wenn das aber nicht passiert, oder wir wissen es ja nicht, ob es passiert
genau.
ist.
Genau, ja. Ob es jetzt, man muss natürlich eine Ursache finden, die Ursache sollte man dabei nicht suchen, während der Strom noch läuft.
Genau.
Deswegen einfach mal gucken, ob die passende Sicherung Verdauung raus ist. Und dann kann man entweder mal eine Sichtkontrolle machen, ob da irgendwas verschmort ist. Kann passiert sein. Oder eben, der hat dann sich auch professionelle Hilfe holen in Form eines Elektrikers. Sollte es zu einem Kabelbrand kommen oder generell zu einem Brand durch Strom induziert oder eben ein Kabel da irgendwie frei noch mit Funken um sich sprühen, passt bitte auf. Also löschen, ja, aber nicht zwingend mit Wasser. Ja. Das könnte potenziell sehr kritisch werden, wenn nicht sogar auch lebensbedrohlich, denn Wasser ist ein ja, sehr gern gesehener Leiter von Strom.
Ja.
Und das wandert auch bis zu euch. Und
übrigens außer destilliertes Wasser. Theoretisch. Ja,
das habe ich aber jetzt blöderweise nicht zu Hause. Ja. Meine erste Idee wäre der Gartenschlauch, die ich dann kurz reinhole. Ja, aber das wäre dann, glaube ich, unklug. Da muss man wirklich drüber nachdenken, ob man denn entsprechende Feuerlöscher besorgt. Mhm. Also ich habe auch
CO2-Feuerlöscher?
Ich habe einen Feuerlöscher bei mir im Hauswirtschaftsraum. Ja. Bin ich ganz vorbildlich in der Hinsicht. Mhm. Mit, ich glaube, ABC steht da drauf.
Ja, könnte sein. Ja, wer weiß ich nicht.
Also irgendwie für alle Kategorien ist das zulässig. Wichtig auch bei dieser Nutzung eines Feuerlöschers, ich will mal ganz kurz abseits hier ein bisschen was erzählen, macht das stoßweise und feuert nicht die ganze Ladung da auf einmal ab, denn das Ding ist in ungefähr 3,5 bis 4 Sekunden leer. Mhm.
Haut das ordentlich raus, ne?
Das will ich mal kurz erwähnt haben, denn es ist auch ganz schnell Schicht im Schacht.
Ist auch bei geschlossenen Räumen mit dem ganzen Gas und Dampf übrigens immer manchmal ein bisschen doof, aber gut.
Und alles andere, also bei Stromunfall prüfen, ob die Gefahr vorbei ist. Wenn die Gefahr vorbei ist, kann man auch zu der betreffenden Person gehen, erste Hilfe leisten, gegebenenfalls im Worst Case natürlich Maßnahmen bei der Bewusstlosigkeit oder im Herzstillstand, dann stabile Seitenlage oder die Reanimation, Rettungsdienst rufen.
Ich sage es nur noch mal aus der Erfahrung heraus, weil das schon mal passiert ist bei einer Patientin und so weiter. Wenn da jemand noch einen Stromkabel anfasst, dann hilft es nicht, wenn ihr den wegzieht. Ihr kriegt eine gejagt von dem, weil der Strom leitet durch den Körper weiter auch an euch. Also
der Klassiker, das ist der Klassiker in Fallbeispielen, in Prüfungen. Sowohl Rettungssanitäter als auch Notfallsanitäter Prüfungen. Gefahren an der Einsatzstelle ist immer ganz sinnvoll. Das ist auch immer die Eingangsfrage von den Prüflingen, ist hier alles sicher? Und dann sitze ich manchmal da, guck selber. Ich kann jetzt schlecht sagen, nee, der hat ein Kabel in der Hand, das sollen die dann auch selber sehen, ohne Frage. Also immer die Eingangsfrage, ist hier alles sicher? Oftmals sagen wir, ja, alles gut, alles fein, der Zug steht oder wie auch immer. Mhm. Aber manchmal ist das schon gewollt, dass noch eine Gefahr da ist, die beseitigt werden muss.
Übersicht verschaffen.
Genau.
Heißt es ja auch immer. Gehen wir mal auf das nächste ein, Wasser. Ja, Wasser mag man ja eigentlich glauben, ist nicht ganz so gefährlich im Haushalt, aber naja, kann schon mal einiges passieren. Ne? Jetzt gut, wenn es zu defekten Spülmaschinenschläuchen kommt oder Waschmaschinenschläuchen, gerne nachts vor allen Dingen auch. Ja, und jetzt guckt mal in eurem Haushalt, wenn wir beim Strom sind, ne? Wo ihr überall Steckdosen auf dem Boden liegen habt, dann das in Kombination könnte vielleicht doch mal gefährlich werden.
Das könnte echt kritisch werden. Was aber auch gerne mal passiert, gerade in so Mehrfamilienhäusern, sind so Rohrbrüche in der Wand oder in der Zwischendecke. Und auf einmal tropftet davon irgendwo oder die Wand wird feucht von oben nach unten herab. Und dann hat man eigentlich schon generell ganz schnell ein Problem.
Genau, wenn der Regen rückstaut, irgendwie eine Rinne da komplett vollläuft und vielleicht über euer angeklapptes Fenster reinläuft. Ja, oder auch Heizungsrohre im Winter. Ja, heißes Wasser, Verbrühung, Verbrennungsgefahr. Oder ihr könnt auch durch Wasser ausrutschen. Ne? Das ist ja auch so eine Glättegefahr. Ja, Kurzschlüsse haben wir schon gesagt, aber auch die Schimmelbildung ist ja auch immer gefährlich. Was sollte man auf jeden Fall am Anfang machen, Mike?
Was sollte man am Anfang machen? Ja, wenn zu viel Wasser auf jeden Fall, die Wasserzufuhr, idealerweise Mehrfamilienhaus im Keller gibt es immer einen Wasserhaupthahn, der ist auch groß und markiert.
Manchmal auch in der Wohnung, so hinter so einer Klappe.
Genau, ne? Da auch, wenn man das weiß, wo der ist, sollte man bitte wissen, die Wasserzufuhr erstmal abstellen.
Genau.
Und dann ist es auch durchaus sinnvoll und relevant, in diesen betroffenen Bereichen bitte auch den Strom abzustellen durch den Sicherungskasten. Mhm. Weil das kann auch ganz schnell zu einer größeren Gefahr sorgen. So im Anschluss natürlich Dokumentation des Schadens, gerade für die Versicherung und für den Vermieter. In der Regel, ich sage ganz vorsichtig, in der Regel werden solche Schäden über die Wohngebäudeversicherung des Vermieters mitgetragen.
Außer es ist halt durch euch entstanden.
Durch Fahrlässigkeit und so weiter. Da muss man, oder durch Vorsatz vor allem auch, da muss man ein bisschen aufpassen.
Empfehle natürlich immer eine gute Hausratversicherung mit sowas.
Genau, gerade auch sowas, das falsche Duschen oder auch schon ab und zu mitbekommen, auch dahin alarmiert worden. Ja, irgendjemand hat sich Badewasser eingelassen und dann ist er noch in einer Runde Elden Ring an einem PlayStation irgendwie hängen geblieben.
Ein bisschen COD gezockt.
Hat sich gewundert, dass da nasse Füße auf einmal sind. Also, es passiert. Kann passieren, ne? Und dann klingelt auf einmal die Feuerwehr, was denn da los ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde immer auch, wenn man dann Wasser da hat, sollte man auch schnellstmöglich das Ganze wieder trockenlegen, ja? Also gerade auch so Laminat und den ganzen Bums, ne? Das quillt auch, wenn man da das Wasser zu lange stehen lässt. Ja. Also möglichst trockenlegen irgendwie.
Genau, und kritisch ist wirklich, wenn man wirklich sieht, dass das Wasser die Wände nach oben steigt. dann ist es oft ein Marker dafür, dass das Wasser im Fundament mit drin ist. Und dann muss man schon Richtung Bautrocknung richtig gehen. Mhm. Ne? Also das ist so ein Prozess, der sehr nervig ist, weil in der Regel muss man dafür die Wohnung verlassen und woanders unterkommen. Denn diese Bautrocknerlüftergeräte sind verdammt laut, kassieren ohne Ende Strom. Mhm. Also allein das ist schon natürlich ein immenser Kostenfaktor. Ja, und natürlich muss man, ja, wenn es über eine Versicherung läuft, alles fein, dann funktioniert das irgendwie. Aber ja, man kann dann auch eine gewisse Zeit nicht in seiner Wohnung verbringen, weil das ist nicht von heute auf morgen erledigt, das braucht auch mal eine Woche.
Ab welcher Überschwemmung soll ich denn kann ich denn die Feuerwehr dazu rufen? Also ab wann sollte die notwendig sein? Da sollte man sich mal so ein bisschen informieren. Ich weiß, es gibt immer so einen gewissen Wasserstand, wo man dann sagt, vor allen Dingen aber, wenn auch Gefahren bestehen, ne, die nicht mehr mit einfachen Mitteln überwunden werden können.
Genau, zum einen, wenn es an die Bausubstanz geht.
Ja.
Also wenn die Substanz gefährdet ist, dann definitiv Feuerwehr. Nachher im Anschluss wahrscheinlich auch Richtung THW wird dann auch mitgedacht. Also das machen dann die Fachkräfte. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Aber es schadet auch nichts, und das ist ja so bei Starkregen, ne, oder auch in den Bereichen, wo gerne mal Flüsse über die Ufer treten, ist das so der Klassiker, also Keller leer pumpen.
Ja.
Das kommt einfach vor, und es ist auch nicht schlimm, wenn ihr merkt, hey, irgendwie stehe ich hier bis zu den Knöcheln im Wasser, gerade im Keller, ruft doch halt die Feuerwehr. Die kann sich ein Bild der ganzen Lage schaffen und sagen, okay, das machen wir, oder ist nicht unseres.
Ja, fragen manchmal auch an, wie hoch ist es in der Leitstelle. Genau. Manchmal fragen die das auch. Ne? Was ich immer empfehlen kann zu Hause, müsst ihr mal gucken, so ein Nasssauger. Ja, gibt's auch schon recht günstig. Auch für so kleine Überschwemmungen finde ich den super. Ne? Also kann man wirklich dann in der Nässe das Wasser abpumpen, in Anführungsstrichen. So kleine Sachen, immer genial. Ne? Kann man sich holen und wegstellen. Kann man meistens auch normal als normalen Sauger. Aber bevor das überhaupt alles so schlimm wird, wäre so ein Wassersensor gar nicht so schlecht. Unter die Spüle packen, an die Waschmaschinen ran. Wie zum Beispiel den Xsens SWS 51 zum Beispiel, den kann man da nehmen, der gibt gleich so einen schönen Alarm ab. Ne, gibt es auch viele andere coole Sachen. Aber genau da solltet ihr sie auf jeden Fall hinstellen, alles was so mit Wasser zu tun hat und wo das eben mal passiert.
Regelmäßige Kontrolle der Schlauchanschlüsse, man sieht das auch in jeder TV-Werbung, dass irgendwie das und das Wasser viel zu viel Kalk macht, Schläuche porös werden, blablabla.
Ist kein Scherz, das passiert wirklich. Ne?
Kann dann da ganz tolle Waschmittel kaufen, die davor schützen. in Häusern kann ich wirklich empfehlen, aus eigener Erfahrung jetzt auch, denk mal über eine Enthärtungsanlage des Wassers nach. Mhm. Das ist eine coole Sache. Das macht wirklich Sinn. Es ergibt Sinn, Entschuldigung. Mhm. aber auch da wirklich regelmäßig mal schauen, gerade die Zufluss- und Abflussschläuche, dass da nicht irgendwie Leckagen sind. Sinnvoll ist es auch vor dem Urlaub durchaus mal den Hauptwasserhahn einfach zuzudrehen.
Ja, warum auch nicht, ne?
Ja. Also ich würde es bei mir nicht machen, denn ich habe eine wassergeführte Heizung.
Ja, okay, gut, da ist was anderes.
Das ist ja ungünstig.
Im Sommer, ja, naja.
Ne, im Sommer läuft die nicht. Nee. Ja, da kann man drüber nachdenken, aber trotzdem.
Könnte man ja überlegen. Und was ich immer gut finde, ich habe es bei meinen Großeltern auch schon öfter durch, ja, eine Rückstauklappe vielleicht mal im Haus oder vor dem Haus einzubauen, gerade bei Kellerwohnungen und so. Super, aber auch wenn man einen allgemeinen Keller hat, ist es ja nicht so schlecht, sowas zu haben, bevor das Wasser vielleicht auch durch das Abwasser oder durch die Abwasserleitung nach oben drückt. Ne?
Und ein Kollege von uns hat es ja auch erwischt. Ne? Also der ist wirklich, da war die Waschmaschine im Keller, so in Mietshäusern, und ja, da war Puff und dann war es ein Totalschaden im gesamten Keller.
Und schon waren wir alle Kollegen da und haben ihm geholfen, das ganze Ding wieder leer zu kriegen. Alter Scheiter.
Der ganze Keller von sämtlichen Mietern war da wirklich unter Wasser gesetzt und da kommt halt auch nicht wenig Wasser raus.
Und jetzt wird es mal richtig gefährlich. Jetzt werden wir mal ein bisschen heiß. Jetzt geht es um Feuer und Rauch.
Ach, ich dachte, du meinst mich.
Ja, das auch. Genau. Schneller als man denkt, kann sowas eben passieren. Die Herdplatte zum Beispiel angelassen, der absolute Klassiker. Fettbrand. Oh Gott, passiert so oft wirklich. Ne? Topflappen an einem Herd gelassen, am besten noch ein Gasherd, macht richtig Spaß. Ja? Überhitzte Ladegeräte, die da aufplatzen oder Powerbanks, Kerzen zu Weihnachten, ich verstehe es sowieso mal nicht. Es gibt gute elektrische, hübsche Kerzen mittlerweile. Es gibt Menschen, und die sehen wir leider sehr häufig, Mike, die rauchen im Bett.
Ne? Ja.
Und was soll das heißen?
Ja. Nein.
Das klang wie, als wenn du das mal machst.
Nee, ich muss gerade so an Einsätze denken. Ja.
Ja, ist so, ne?
Die rauchen noch, während wir da sind, im Bett.
Im Bett, ne? Also wie schnell kann so ein Ding mal Feuer fangen? Also bitte, oder auf dem Sofa, überhaupt in der Wohnung. Bäh, ich finde das immer so ranzig, sorry Leute. So,
meine Nemesis sind ja, Heizlüfter, ne? Defekte Heizlüfter. Ich verstehe die Anschaffung eines solchen Gerätes nicht. Ich bin ganz ehrlich, für mich ist das so ein komplett überflüssiges Gerät.
Und macht auch viel, viel Kohle hier in Form von Kosten.
Ja, genau, weil das einfach unfassbar krass am Strom ist. Ja, okay, als Überbrückung mussten wir selbst mal eine Rettungswache machen in meiner alten, weil kompletten Heizungsausfall im Winter, da haben wir denn das auch gemacht. Auch da natürlich aufgepasst, dass sie immer ausgemacht haben, wenn ich da war und so weiter. Aber ansonsten sehe ich da die... Begründung eines Heizlüfters nicht.
Heizdecken gibt es ja auch. Wenn man die anlässt, sollte man nicht. Ne? Die sollte man nur zum Vorwärmen nehmen, dann bitte ausmachen und dann ist gut. Und ich kenne Menschen, die nehmen ihren Föhn mit ins Bett. Wirklich. Ne? Die pusten mit ihrem Föhn unter die Decke und manche lassen das sogar an. Bitte.
Wow.
Macht sowas bitte nicht.
Ihr müsst gerade meinen Blick sehen.
Ja, wirklich. Mein Ex-Freund, der hat das tatsächlich auch gemacht. Aber nach, ich glaube, 2 Minuten habe ich gesagt, aus, es ist warm genug. Und er hat das Ding, und ich so, du musst doch den Lüftungsschlitz.
Du warst doch auch da zum Kuscheln.
Ja, war ich, aber der brauchte das immer noch. Ich fand das auch angenehm, aber habe gesagt, nee, können wir nicht machen. Ey, das Ding wird so heiß, mach's nicht.
Da bläst es dir heiß in die Ohren.
Ist wirklich so.
Wow, okay, Entschuldigung, oh Gott.
Also das alles kann dafür sorgen, dass auf jeden Fall Feuer entstehen kann. Oder ne? Die Gefahren sind natürlich eine Rauchvergiftung, die häufigste Todesursache übrigens auch bei Wohnungsbränden ist nicht unbedingt das Feuer, sondern erstmal die Rauchvergiftung.
Genau.
Und meistens dann das Feuer. Ne? Ein vollständiger Wohnungsbrand kann binnen weniger Minuten entstehen. Das geht zack schnell, findet ihr super viele Videos, wie schnell so ein Brand entstehen kann. Und natürlich auch Rauchschäden in Nachbarwohnungen. Denn nicht nur ihr seid betroffen, sondern meistens dann auch noch andere, wenn das Ding in voller Flamme brüht.
Genau,
brennt.
Nicht nach den Rauch- oder Brandschäden kommen auch ganz oft natürlich noch die Wasserschäden seitens der Feuerwehr, die einkalkuliert sind. Das muss halt sein. Irgendwie muss das Feuer ja ausgemacht werden. Mhm. Aber auch das ist natürlich immer so eine Sache, die dann immer so nachklingt.
Ja, Mike,
natürlich.
Dann kommst du jetzt wieder mit deinen Maßnahmen. Was mache ich, wenn es dann doch mal brennt?
Brandbekämpfung. Aber bitte nur, wenn es gefahrlos möglich ist. Also kleine Entstehungsbrände können durchaus gelöscht werden, auch gerne mit Wasser. Du hattest ja kurz vor mir den Fettbrand auch da erzählt, bitte niemals mit Wasser löschen.
Nein.
Dann habt ihr wirklich ein beeindruckendes Feuerspektakel, ja, was ihr da sehen könnt, aber ihr habt auch gleichzeitig eure Bude abgefackelt.
Ja. Ihr kennt das vielleicht von Oma mal oder von Mutti oder wem auch immer oder wer bei euch auch immer gekocht oder kocht hat, ja, dass man dann gerne mal noch eine nette Brühe macht, bevor man oder nachdem man das Fleisch schön gebraten hat im Fett und so weiter. Das machen die normalerweise bewusst. Da haut man eine ordentliche Kanne Wasser rein. Aber wer da mal nur so ein Spritzer Wasser in so eine schöne heiße Pfanne rein hat, der wird sehr schnell merken, wie das Fett nach oben spritzt.
War eine blöde Idee.
War eine beschissene Idee. Mhm. Macht man nicht. Also
weil
bitte.
Das Wasser, also es ist eine, man muss halt auch wissen, bei einem Fettbrand ist es nochmal eine andere Hitze als jetzt bei, wenn Holz brennt.
Ja.
Als Beispiel. Und Wasser verdampft viel zu schnell bei einem Fettbrand. Und das sorgt dann dafür, dass einfach die Flamme schön genährt wird und dann puff nach oben und feuerfrei.
Ja, das heiße Fett und das heiße Wasserdampf und Sauerstoff kommt ja auch noch mit raus.
Genau.
Ne, sorgt dafür, dass das Ganze schön verbrennt. Und dann habt ihr aber binnen nicht nur Minuten, sondern Sekunden einen schönen ordentlichen Wohnungsbrand, okay, wenn ihr sowas gemacht habt. Ja?
Ansonsten, wenn es nicht gefahrlos möglich ist, Wohnung bitte erst verlassen, Tür zumachen, 112 anrufen, Feuerwehr arbeiten lassen. Und wenn es immer noch passt und der ganze, das Treppenhaus zum Beispiel noch nicht verqualmt ist, bitte auch die Mitbewohner und Nachbarn warnen. Und
haut voll gegen die Tür. Nicht nur so ein kleines Klöpfchen, sondern voll gegen. Ja. Macht alle wach. Und wenn ihr unten überall klingelt, ne? Und bitte, geht nicht noch durch die Wohnung, guckt noch, was ihr mitnehmen könnt. Ja, noch eine Tasche packen und sowas. Nein, raus da aus dem Ding. Ja, also das gehört dazu. Deswegen, also da alle mitnehmen und denkt bitte an eure Kinder auch. Also nehmt die bitte auch mit.
Hm? Ja, das wäre nett.
Wäre auch nett.
Ne? Ja, und wenn es möglich ist, und da muss man, jetzt bringe ich mich in Teufelsküche mit dieser Aussage, aber man muss da wirklich die eigene Unversehrtheit gewährleisten, bitte. Ja, Tiere mitnehmen, sofern das möglich ist, aber bitte nicht um jeden Preis.
Ja, das ist leider
auch wenn
so.
Es traurig ist, ich, um Gottes Willen, ich würde auch viel dafür tun, um Tiere zu retten, wenn es mir möglich ist. Ja. Aber da muss man auch kurz mal drauf aufpassen, dass man sich selbst nicht wieder in Gefahr bringt.
Man muss leider auch sagen, auch das sehr rational gesehen jetzt, ne? Egal wer da ist, ihr rennt bitte nicht durchs Feuer durch, um da jemanden rauszuholen. Ja? Das kann euch selbst das Leben kosten. Deswegen passt da bitte auf.
Das Ganze, ja, Prävention, wir haben es, glaube ich, mehrfach heute schon gesagt, Rauchmelder in Schlaf- und Wohnräumen, ne, von dem Partner Xsens, tolle Produkte, Kombigeräte, Rauch- und CO-Warner. In der Küche Hitzemelder.
Ja.
Statt einem Rauchmelder, denn ein Rauchmelder geht durchaus regelmäßig mal in der Küche los.
Auf jeden Fall.
Sollte man da nicht unbedingt einbauen, weil eben die, genau, Dampf und Hitze die Fehlalarme erzeugen. Und der Klassiker, bitte lasst die Ladekabel nicht dauerhaft in der Steckdose.
Ja, genau. Das macht man auch sehr gerne. Ich muss sagen, da bin ich leider auch immer so ein Kandidat für.
Ja.
Also wer zieht dann all seine Ladekabel überaus, die man in der Wohnung hat.
Jetzt komme ich wieder mit meinem Verteiler, der so eine Klicker hat.
Richtig, finde ich gut. Ne?
Ja,
oder auch
den
so
mach ich einfach aus.
Smart Home, ne? Wo man einfach sagt, wenn ich rausgehe, dann schalten wir alles aus. Haben wir hier im Studio auch.
Ja, genau.
Weil sobald bei uns hier die Tür verschlossen ist und so weiter, schaltet sich hier der ganze Strom aus und dann ist gut. Ne? Also das läuft und kostet auch heutzutage nicht mehr viel, ne? Dass man
und jetzt,
das nutzen kann. Hm?
ganz kurz, kommen wir nochmal zum Fettbrand. Was mache ich denn da eigentlich, wenn ich da kein Wasser raufkippe?
Ein Deckel drauf, würde ich sagen. Oder eine Feuerlöschdecke. Mhm, so eine Dinger kosten auch nicht viel. Kannst du an jede Wand kleben, am besten in die Küche. Da ziehst du an so zwei Schnüren dran und haust diese Decke einfach drüber. Mhm. Oder hast du noch eine andere Idee?
Nee, ich finde einen Deckel drauf machen eine sehr gute Idee.
Auf jeden Fall.
Also bitte nicht langsam, weil sonst merkt ihr auch, drauf, dass es schnell heiß ist, sondern rauf.
Ja.
Flamme ersticken, fertig. Dann irgendwann, wenn gefahrlos möglich, bitte, also Herd sowieso ausmachen. Und die Pfanne irgendwann vom Herd nehmen und am besten raus damit. Mhm. Nicht irgendwo abstellen in der Wohnung, weil das macht noch einen schönen Senkloch oder sowas.
Ja, genau. Und bitte nicht irgendwie mit einem Handtuch und gegenklopfen. Also einfach was drüber. Da muss was Dickes drüber. Ja, und sei es eben das. Also da immer bestimmt drauf achten. Und bitte auch nicht den Deckel, wenn es ein Metalldeckel ist, nicht die ganze Zeit festhalten, denn die Hitze geht auch durchs Metall irgendwann hoch. Ne?
Kommen wir zu einem Thema, was nicht nur Bewohner gefährdet, sondern auch Einsatzkräfte. Und auch da ist schon in der Vergangenheit ab und zu mal vorgekommen, dass eben die sogenannten CO-Melder durchaus das Leben der Einsatzkräfte gerettet haben.
Mhm.
Ehrlich, mir auch einmal.
Mir auch schon zweimal und bei uns in Rostock, muss man sagen, gab es da auch schon einen Fall, wo mehrere dem Tod entkommen sind. Ne? Durch nämlich Kohlenmonoxid ist das ein großes Problem. Es passiert durch eine unvollständige Verbrennung, zum Beispiel bei Gasthermen, Kaminen, Öfen, Grills übrigens auch, ja, und vielen anderen. Grillen in der Wohnung, alles schon erlebt.
Ja,
gerade, also sorry, ich will Sie nicht verurteilen, aber liebe Studentinnen und Studenten, auch wenn es kalt ist draußen und so weiter, wird nicht in der Wohnung gegrillt. Ja, hatten wir leider auch schon Todesfälle, deswegen, ne, also liegen Leute dann komplett blitzerosa verkrampft auf dem Boden, möchte man wirklich nicht sehen. Und das Zeug riecht ihr nicht. Kohlenmonoxid ist nämlich geruchlos.
Genau, denn bei möglichen Symptomen, also Übelkeit, Kopfschmerzen, Verwirrtheit, kann man auch mal schnell mit so, habe ich jetzt einen Infekt? Ne, wird gar nicht so ernst genommen. Muss aber auch sagen, dass die Bewusstlosigkeit, das dauert gar nicht so lange, bis die eintritt. Und dann kippt man um und dann ist fertig. Bis zum Tod dauert es noch ein bisschen. Also es geht auch nicht ewig lange, aber es dauert immer noch ein bisschen. Aber man kann sich dann halt auch nicht mehr wehren, wenn man keine Hilfe mehr holen kann.
Genau. Was passiert da im Körper? Das Kohlenmonoxid verdrängt den Sauerstoff auf den roten Blutkörperchen und sagt dann, nee, du kommst hier nicht mehr ran anders. Und ja, dann schwimmt es einfach weiter, solange bis es irgendwann vielleicht mal abgebaut ist, aber bis dahin ist es zu spät. Und das Lustige ist, SPO2-Sensoren, die können das nicht messen. Die zeigen euch immer noch 99% an.
Genau. Ja, und da ist Anamnese wichtig, ne? Gucken, was ist eigentlich passiert.
Ja.
Und natürlich die dann auch mit High-Flow-Sauerstoff behandeln.
Wenn ihr merkt, dass euch plötzlich übel wird, ihr Kopfschmerzen habt, verwirrt seid oder ähnliches, ja, Fenster sofort aufmachen, alles aufreißen, Bewohner sofort ins Freie bringen, alle, die mit euch da sind, raus aus diesem Raum. Wenn ihr als Rettungsdienst, wenn euer Kohlenmonoxidmelder losgeht, ja, da stehen dann noch PPM-Zahlen meistens drauf und so weiter. Nichtsdestotrotz, entweder ihr geht sofort raus aus der Wohnung oder zumindest, wenn die Patienten noch da sind potenziell, die vielleicht noch mitreißen, aber wirklich bedingungslos. Also nicht noch, wir packen hier noch irgendwas zusammen. Ja? Also so eine alarmierten CO-Melder, die gehören ernst genommen. Ne?
Und das bei mir die Geschichte, das hat ein tragisches Ende, das mal vorweg gesagt. Aber wir haben gar nicht erkannt, was los ist. Wir haben nur war Person hinter der Tür, war gemeldet. Wir waren mit dem NEF zuerst dort, auch vor der Feuerwehr, vor dem RTW. Sagte, ich erreiche hier meinen Mieter seit Tagen nicht. Und wir haben gar nicht gesehen, was los ist. Und sind dann irgendwann, weil wir dann gesagt haben, okay, er sagte, er ist definitiv dort drinne, haben dann Gefahrenverzug gemacht und haben die wirklich sehr leichte Tür geöffnet mit einem beherzten Tritt. Und nach dem ersten Schritt, den ich reingegangen bin, ging mein Melder los, den ich an der Hose hatte, und dachte ich, den gehen wir mal wieder raus. Habe aber auch das Unheil dann, als ich den Blick noch geworfen habe, schnell erkannt, es gab eine riesen Verpuffung in dieser Wohnung, die anscheinend deswegen keiner wahrgenommen hat, weil keiner zu Hause war.
Mhm.
Ja, und da war noch ganz viel CO drin und weil kein Fenster auf und so weiter, deswegen hat es auch keiner so richtig gesehen. Und das hat mir auf gut Deutsch, und ich muss so sagen, meinen Arsch gerettet.
Ja, ist so. Und wir hatten das auch schon mal mehrfach hier im Haus. Die Gastherme war kaputt. Mhm. Ne? Hat auch unvollständige Verbrennungen verursacht teilweise und so weiter. Und die hatten keine CO-Melder in den Räumen. Ne? Dementsprechend, die Familie war die ganze Zeit schon immer mit Übelkeit. Es waren immer so kleine Dosen. Aber die haben halt dafür gesorgt, dass den Kindern, den Eltern, allen immer übel war. Die Kopfschmerzen, die haben sich schon gewundert. Ich glaube, da waren drei Rettungsdienste da. Und jetzt mal ganz böserweise, viele hatten ihren CO-Melder nicht da. Seitdem schwappte so eine Welle Welle durch. Ihr habt die Dinger immer mitzunehmen, immer am Mann zu haben. Und seitdem machen es auch alle, ja. Deswegen, also CO-Melder in den Räumen kann ich nur empfehlen. Haut die rein. Das schützt euer Leben wirklich vor allem, ja. Regelmäßige Wartungen von Heizgeräten sollten eigentlich sein. Also bei Wohnungsgenossenschaften, die schicken da den Hausmeister den Schornsteinfeger dann eben rein. Und die testen die dann auch. Die machen da große Messungen und so weiter und geben das dann weiter. Und wie gesagt, grillen niemals in den geschlossenen Räumen. Ich empfehle auch wirklich tatsächlich, wenn ihr kocht, macht immer ein Fenster auf. Ne? Gerade wenn ihr bratet und ähnliches, sollte man auf jeden Fall machen.
Kommen wir noch zu einem letzten Punkt hier in unserer schönen Folge, wie ich finde. Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Oft unterschätzte Langzeitgefahren, wie ich finde. Und so typische Probleme. Ja. Feuchte Räume führen irgendwann zwangsweise zu Schimmel.
Ja.
Und das ist nicht nur, sieht nicht nur kacke aus, ist nicht nur doof für das Fundament oder für die Wand, sondern kann auch natürlich gesundheitliche Schäden nach sich ziehen. Gerade auch so in Bädern, wenn das irgendwann so überschwappt, vor allem auch bei Kindern. Also die, muss man sagen, die finden natürlich irgendwelche Verfärbungen an Wänden durchaus mal interessant und fassen es an, nehmen den Herrn in den Mund und so weiter, dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Bitte ignoriert das nicht, wenn da irgendwo Schimmel ist.
Genau, deswegen sollten solche Räume dann auch immer schön gelüftet sein. Sorgt übrigens auch dafür, dass Allergien oder auch Asthma entstehen kann. Ne? Ist also da auch, deswegen sind das so eine Folgen, die passieren. Also gesundheitliche Schäden durch Schimmelsporen, gerade dauerhafter Schimmel in der Wohnung, sorgt eben dafür, dass gerade die Atemwege dann immer ein bisschen belastet werden. Ja? Der Wohnwert wird auch, geht auch runter, ne? Also eure Wohnung. Und gerade wenn viel Temperatur drin ist und wir kommen häufig in Wohnungen von Senioren und ähnliches von älteren Menschen.
Wo die Heizung immer voll auf ist und das im Sommer.
Und die wundern sich, dass sie wegen eines Kreislaufproblems anrufen. Also den kriege ich dann meistens auch selbst, wenn ich da als Rettungskraft zwei, drei Minuten drin stehe. Deswegen lüften, lüften, lüften. Ja, immer mal machen auch vor allen Dingen Stoßlüften, keine Dauerkippstellung. Denn da passiert es nämlich auch, dass gerne diese warm, feuchte Luft immer so ein bisschen zirkuliert. Oben im Fenster habt ihr einen schönen Schimmel in den Fensterrahmen drin. Ja, gegebenenfalls könnt ihr euch auch einen Luftentfeuchter oder mehrere Luftentfeuchter holen, die auch immer mal gerne nutzen. Ja, und vor allen Dingen packt die Möbel, auch so Anbauwände und sowas, nicht immer direkt an irgendwelche Außenwände. Hatten ich auch einmal jetzt, ich glaube vorletztes Jahr hatten wir es leider. Außenwand ist ja immer kälter als die anderen Wände. Genau. Ne, und dann staut sich da auch die Feuchtigkeit hinter den Dingern und schon hast du Schimmel an den Wänden. Super, macht überhaupt keinen Spaß und sieht richtig hässlich aus. Ja, also da immer drauf aufpassen. Ja. Deswegen empfehle ich wirklich jeden, holt euch so ein Thermohygrometer, da gibt es die Dinger, die könnt ihr an die Wand hängen, seht ihr immer, wie die Luftfeuchtigkeit ist. Steht meistens auch eine Anleitung drauf. Übrigens, man empfiehlt immer eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%. Sollte immer so eingehalten werden. Und Optimaltemperatur ist so 20 bis 22 Grad. Ich finde, im Schlafzimmer darf es auch immer gerne ein bisschen kühler sein. So ein bisschen.
Ja, wegen mir. Ich bin, also mir ist sowieso generell warm.
Ja.
Also ich bin da ja auch irgendwie anders in der Hinsicht. Wegen mir, ich bin da mit 16, 17, 18 Grad. Naja, 16 vielleicht nicht, aber 18 Grad finde ich völlig fein. Das reicht mir auch, weil dann kann ich auch guten Gewissens meine Decke überziehen.
Richtig. Und gerade für Allergiker, wie ich so einer bin, da ist das gar nicht so, ohne das mal zu machen. Also Stoßlüften auch immer schön drauf zu achten. Deswegen passt da immer auf. Ne? Mike, wir haben jetzt echt lang geredet schon. Mal so eine ganz kleine Zusammenfassung für euch noch am Ende. Wichtige Geräte nochmal für euch. Rauch- und CO-Warner, am besten eine Kombi. Ne? Vernetzte Sensoren wären immer ganz gut, dass ihr auch informiert seid, wenn ihr nicht da seid. Ein Wassersensor reinhauen, ein Hygrometer könnt ihr euch mal besorgen. Und für diejenigen, die auch ein bisschen Angst haben vor Einbrüchen oder dass sie irgendwas offen gelassen haben und die Witterung nicht dementsprechend ist, mal so ein Tür- und Fensterkontakt und einen Hitzemelder in der Küche. Den werde ich mir definitiv auch mal zu Hause noch anbauen. Da bestelle ich mir auch gleich nochmal so ein Gerät von X-Sense mit dazu. Ich finde, Vorteile von so einer App-Integration, Mike, ist doch ist genial, oder?
Es ist total super. Also wir jetzt so in unserer digitalen, ja, in unserem digitalen Flow, ist das sowieso geil, wenn man da einfach die Nachricht so kriegt, pop, hier, da ist was los, mach mal was. Das kann durchaus natürlich auch hab und gut, aber auch Leben retten. Ein Hinweis noch für die Rettungsdiensthörer im Einsatz mit Strom und Gas, bitte, bitte, bitte immer die Gefahrenquellen betrachten und die Gefahren auch, wenn es machbar ist, beseitigen. Und ansonsten bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen.
Genau, jetzt seid ihr noch dran da draußen. Habt ihr schon mal Erfahrungen mit Haushaltsgefahren gemacht oder Geräten, die zum Beispiel in der App geteilt werden? Ja, welche Geräte habt ihr zu Hause oder gab es schon mal Fehlalarme? Habt ihr zum Beispiel schon mal ein Leitungswasserleck gehabt und durch so einen Sensor vielleicht früh erkannt? Dann schreibt uns das doch ganz einfach über retterview.de/fragen, über unser schönes Kontaktformular in unsere Redaktion. Wir sammeln das Ganze mal und sind sehr gespannt und mal schauen, ob wir es jetzt endlich nächstes dieses Mal schaffen, den lieben Kevin Nitz ans Telefon zu bekommen und mit denen mal über eine interessante Aktion zu reden.
Der ist so on duty gerade und ja, hat natürlich auch viel, viel, viel Gegenwind im Rahmen dessen, was er eigentlich sonst so tut, was wir sehr bewundern und die natürlich auch gerne unterstützen möchten. Das Schöne ist, wir treffen Kevin am Donnerstag.
Richtig, da werden wir nämlich in Berlin sein und zwar zur kleinen Holy Party. Da sind wir nämlich eingeladen, dürfen schon mal wieder ganz geheime Sorten, die im nächsten oder diesem Jahr auftauchen, testen und einfach auch mal so ein bisschen abspannen von unserem ganzen Rettungsdienststress. Und ich freue mich da auch ganz, ganz viele andere Creator zu treffen.
Ich kann mich an eine Aussage der letzten Holy Party erinnern. Das ist ja wie eine Weinverkostung. Ja, ja, nur mit Schlucken.
Ja, sensationell. Herrlich. Auf jeden Fall und alkoholfrei, zumindest mit den Holy-Produkten. Aber naja, egal. Wir wollen mal nicht weiter drüber reden. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Eindruck. Verfolgt uns gerne weiter. Und nicht vergessen, auf Social Media dürft ihr uns auch sehr, sehr gerne folgen. Notfalltaxi, ja, der braucht immer noch ein paar Follower. Das finde ich immer ganz gut. Aber da wächst es auch ganz gut, Mike. Und ich liebe deinen Content.
Oh, und dem Sammy Split natürlich auch folgen.
Immer ran da.
Unterstützt uns zusammen. Wir haben Spaß an dem, was wir tun. Es wird so nach und nach, wenn sich jetzt alles wieder gelegt hat, auch wieder mehr, wesentlich mehr Material kommen. Da sind wir dran. Keine Sorge. Und ihr werdet gut unterhalten, haben uns schöne Sachen ausgedacht. In diesem Sinne, habt eine tolle Woche, einen guten Start, kann man jetzt ja immer noch sagen.
Ist so.
Und startet gut durch, bleibt gesund, bis bald.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy Splint.